Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Der 8. Mai 2025, ein Datum, das in die Geschichte eingeht. Kardinal Robert Francis Prevost aus Chicago wird zum Papst gewählt und nimmt den Namen Papst Leo XIV. An. Als erster Papst, der als extrem online beschrieben wird, schlägt Brücken zwischen Tradition und digitaler Gegenwart mit Dialogbereitschaft, Offenheit und einem tiefen Sinn für die Mission. Doch es ist nicht nur der Tag selbst, der Symbolkraft trägt. Am 8. Mai vor genau 130 Jahren wurde eine der prägendsten katholischen Stimmen des 20. Jahrhunderts geboren. Erzbischof Fulton John Sheen, Theologe, Medienpionier, Emmy-Preisträger und mutiger Verkünder des Glaubens inmitten einer oft lauten, orientierungslosen Welt. Mit spitzer Zunge und einem Herzen voller Überzeugung sprach Sheen von Dingen, die bleiben. Glaube, Wahrheit, Liebe und Opfer. Ein Thema, das damals wie heute zum Nachdenken anregt. In dieser Sendung wollen wir mit der heutigen Lesung aus der Autobiografie das Vermächtnis von Fulton John Sheen würdigen und zugleich den Blick öffnen für das Neue, das mit Papst Leo dem 14. anbricht. Zwei Männer getrennt durch ein Jahrhundert, aber verbunden durch ihre Berufung, ihre Herkunft aus Illinois und ihre leidenschaftliche Hinwendung zu Gott und den Menschen. Beide setzen sich intensiv für die Missionsarbeit ein. Sheen war 16 Jahre lang Nationaldirektor der Gesellschaft für Vermehrung des Glaubens, während Prevost mehr als ein Jahrzehnt in Peru verbrachte, später als Bischof von Chiclayo und Präsident der Päpstlichen Kommission für Lateinamerika. Ja, und wer war Fulton John Sheen? Er ist geboren in El Paso am 8. Mai 1895 und in New York am 9. Dezember 1979 nach Hause gerufen. Erzbischof Fulton John Sheen war zu Lebzeiten das bekannteste Gesicht des US-amerikanischen Katholizismus und machte die einstmals viel geschmähten Katholiken gesellschaftsfähig. Von Papst Pius XII. Wurde er als Prophet seiner Zeit bezeichnet. Sheen entdeckte die Medien für die Glaubensverkündigung. Mit seinen Sendungen im Radio, später im Fernsehen, erreichte er wöchentlich 30 Millionen Zuschauer. Mit seiner mutmachenden Botschaft von Glaube, Hoffnung und Liebe gelang es ihm, nicht nur die einfachen, sondern auch die gebildeten Menschen anzusprechen. Seine Sendung «Das Leben ist lebenswert» lief 3 Jahre und erreichte die höchsten Zuschauerzahlen im US-Fernsehen der Nachkriegszeit. 2-mal wurde der ebenso gewinnende wie eindringliche Prediger mit dem Emmy Award ausgezeichnet. Liebe Hörfamilie, gleich hören Sie ausgewählte Gedanken Sheens zum Thema Papstaudienzen im ersten Teil. Ein Text, der auch heute noch überrascht, inspiriert und herausfordert. Viel Erbauung und geistlichen Gewinn. Papstaudienzen. Wo Petrus ist, da ist die Kirche. In der Zeit, in der ich mich im Priesterseminar St. Paul auf das Priesteramt vorbereitete, hielt der Spiritual jeden Nachmittag um 5:30 seinen Vortrag für uns. Ich hörte an jenem bestimmten Tag mit der üblichen Aufmerksamkeit zu und plötzlich hörte ich nichts mehr. Mein Gott schien mit Licht überflutet zu werden. Ich hörte kein Wort mehr von dem, was der Spiritual sagte. Doch während dieser Erfahrung, ich weiß nicht, wie lange sie gedauert hat, erlebte ich eine Erleuchtung meiner Seele. Ein Licht, das meinem Intellekt durchdrang und das die überwältigende Überzeugung einer absoluten Glaubensgewissheit mit sich brachte. Das Glaubensbekenntnis und die Erklärung „Ich glaube“ wurden für mich nicht nur zu einer intellektuellen Zustimmung. In diesem Moment ergriff mich die absolute, unwiderlegbare Substanz des Glaubens. Diese Erfahrung führte dazu, dass ich sie in meinem Leben am Glauben auch nur im Geringsten gezweifelt habe. Mein Glaube konzentrierte sich nicht nur auf das Glaubensbekenntnis, sondern auf die Kirche. Und diese wiederum war durch den Papst als Haupt der Kirche und Stellvertreter Christi repräsentiert. Als ich noch ein kleiner Junge war, fand bei uns am Essen der Familie eine Diskussion darüber statt, ob die Entscheidung Pius dem X. weise war, Kinder zur Erstkommunion zuzulassen. Ein Verwandter, der zu Besuch war, stand dieser Entscheidung ablehnend gegenüber. Wie sehr war ich über ihn schockiert, dass er, der nur wenig Weisheit besaß, gegen den heiligmäßigen und weisen Pontifex Stellung nahm. In meinem ganzen Leben haben mich Angriffe gegen die Kirche genauso verletzt wie Angriffe gegen meine eigene Mutter. Mir hat es immer großen Kummer in meiner Seele bereitet, wenn ich von Männern oder Frauen des geweihten Lebens gehört habe, dass sie sich nicht mehr an ihre Gelübde hielten. Nachdem ich so viele Jahre für die Kirche im Missionswerk tätig war, konnte ich mich über die berühmte Rede eines chinesischen Priester Tong Jeje in Shanghai am 2. Juni 1951 begeistern. Er wurde von den kommunistischen Machthabern aufgefordert, seinem Glauben abzuschwören. Seine Antwort lautete: „Eine Bewegung, die außerhalb der katholischen Hierarchie entstanden ist, fordert uns auf, den Papst, der Jesus Christus repräsentiert, anzugreifen. Meine Herren, ich habe nur eine Seele und ich kann sie nicht aufteilen, doch ich habe einen Körper, der aufgeteilt werden kann. Mir scheint, das Beste, was ich tun kann, ist, meine ganze Seele Gott und der Heiligen Kirche aufzuopfern und meinen Körper meinem Land. Da ich den Konflikt nicht belegen kann, bleibt mir nichts anderes übrig, als meine Seele der einen Seite und meinen Körper der anderen Seite aufzuopfern, in der Hoffnung, auf diese Weise die Verständigung zwischen China und der Kirche zu fördern. Eines der besonderen Privilegien meines Lebens waren die Privataudienzen bei einigen Päpsten. Die erste Audienz bei einem Stellvertreter Christi, an der ich teilnehmen durfte, fand statt, als ich Doktorand an der Universität Löwen war. Damals war Pius XI. Papst, der zuvor Bibliothekar in Mailand gewesen war und deshalb Bücher liebte. Während der Audienz stellte er mir viele Fragen zu meinen Studien an der Universität. Als er sich dem Thema Ethik zuwandte, fragte er, ob ich jemals Taparelli gelesen hätte. Ich gab die sehr zerknirschende Antwort: „Nein, Eure Heiligkeit, ich habe Taparelli nie gelesen.“ „Wie kann es sein“, bemerkte er, „dass Sie nie Taparelli gelesen haben?“ Er ergriff meine Hand und fuhr fort: „Ich möchte, dass Sie mir versprechen, dass Sie, wenn Sie sich von mir verabschiedet haben, in eine Buchhandlung gehen und die beiden Taparelli-Bände kaufen und jede Zeile darin lesen.“ Später habe ich die beiden lateinischen Bände gekauft und von Anfang bis Ende gelesen. Seinen Nachfolger Pius Der Zwölfte kannte ich schon aus der Zeit vor seiner Wahl zum Stellvertreter Christi. Ich durfte mit Kardinal Bacelli zu Abend essen und hatte mehr als eine Stunde in seinem Büro verbracht, als er Kardinalsstaatssekretär war. Damals sprachen wir über den Nationalsozialismus und er verurteilte ihn nachdrücklich. Ich begegnete ihm ein weiteres Mal, dieses Mal als Kardinal Bacelli, als er die Vereinigten Staaten besuchte. Und bei einer anderen Gelegenheit war ich in Rom zu einem Essen mit einer gemeinsamen Freundin, der Herzogin Brady, eingeladen. Nachdem er zum Papst gewählt wurde, wurde mir jedes Jahr eine Privataudienz gewährt, ausgenommen die beiden Jahre, als er sich weigerte, auch nur einen der Nationaldirektoren der päpstlichen Werke der Glaubensverbreitung zu empfangen, die sich zu ihrer jährlichen Versammlung in Rom trafen. Als diese Schwierigkeit aus dem Weg geräumt war, wurden die einmal im Jahr gewährten Audienzen wieder fortgesetzt. Jedes Jahr besprach ich mit ihm die Themen meiner Radiosendungen für das kommende Jahr. Während einer Audienz stand dieser vornehme, aristokratische Papst von seinem Schreibtisch auf. Ich, der ich neben ihm gesessen hatte, stand ebenfalls auf. Er legte ein von ihm handschriftlich beschriebenes Blatt Papier vor sich hin und begann zu lesen. Ich war von dem ungewöhnlichen Vorgehen beeindruckt und von der Art und Weise überrascht, wie er mich aussprach und was er thematisierte. Das Feingefühl verbietet mir, alles offen zu legen, was er über mich, einen Propheten der Gegenwart, der einen hohen Platz im Himmel einnehmen wird. Natürlich war nichts von dem, was er sagte, unfehlbar, doch seine Worte waren ein großer Trost für mich. Sie hören einen Teilabschnitt des Kapitels Papstaudienzen aus der Autobiografie von Erzbischof Fulton John Sheen, einem Mann, der nicht nur durch seine tiefe Spiritualität, sondern auch durch seine mediale Präsenz beeindruckte. Als charismatischer Pionier des religiösen Rundfunks hat Sheen Millionen Menschen erreicht, mit Worten, die bis heute nachklingen. Wir begegnen einer spannenden Verbindung zwischen Fulton John Sheen und Papst Leo XIV. Beide Persönlichkeiten teilen nicht nur das gleiche bedeutsame Datum, den 8. Mai, sondern auch bemerkenswerte Parallelen in ihrer geistlichen Wirkung und historischen Bedeutung. Lauschen Sie nun weiter den Erinnerungen eines Mannes, der Geschichte schrieb, Fulton John Sheen. Die ungewöhnlichste Einladung zu einer Audienz kam eines Abends, als ich mit einigen Priesterfreunden im Hotel Bernini in Rom das Abendessen einnahm. Ungefähr um 9:30 Uhr abends erhielt ich einen Anruf mit der Nachricht, dass Papst Johannes der 23. Sie zu sehen wünscht. Ich hielt das zuerst für einen Witz, aber dann entschied ich mich, um diese Zeit in den Vatikan zu gehen, um die Wahrheit herauszufinden. Bei meinem Eintreffen sagte der Schweizer Gardist, beeilen Sie sich, seine Heiligkeit wünscht Sie zu sehen. Als ich zu ihm vorgelassen wurde, sagte er, ich hoffe, ich habe Sie zu dieser Stunde nicht gestört. Ich wollte ihnen einfach etwas schenken. Er überreichte mir einen topasbesetzten Bischofsring und ein Brustkreuz. Stecken Sie das in die Tasche und lassen Sie es zunächst niemanden sehen. Ich möchte die anderen Bischöfe nicht neidisch machen. Bei zwei Gelegenheiten wurde ich von Papst Johannes dem 23. gebeten, bei der Messe anlässlich der Weihe von gut einem Dutzend Missionsbischöfen zu konzelebrieren. Jede dieser Zeremonien im Petersdom dauerte ungefähr 3 Stunden. Am Schluss kniete jeder der neu geweihten Bischöfe auf der Altarplattform nieder, ging dann weiter zum Heiligen Vater, umarmte ihn und gab ihm einen Bruderkuss auf beide Wangen mit den Worten «Ad multos annos» auf viele Jahre. Bei dieser speziellen Gelegenheit hatte der letzte Bischof geraten, seine letzte Kniebeuge gemacht und war im Begriff, Papst Johannes zu umarmen, als dieser zu ihm sagte, «Ich bin müde, küssen Sie mich nur auf eine Wange.» Während seines Pontifikats hatte ich das Vorrecht, jedes Jahr in Audienz bei Papst Johannes dem 23. empfangen zu werden. Beim allerersten Besuch fragte er mich, ob ich wisse, was Malachias über ihn prophezeit habe. Malachias war im Mittelalter ein Mönch, ein Freund des heiligen Bernhard, der hintergründigen Formulierungen jeden Papst bis zum Ende der Geschichte vorhergesagt hatte. Der letzte würde ein Petrus der Zweite sein. Ich antwortete, Pastor Enauta. Genau, das war ich in Venedig, fuhr er fort. Ein Hirte oder Oberhaupt der Diözese und ein Seemann wegen deren Wasserstraßen. Weil Sie das wussten, erhalten Sie von mir ein kleines Geschenk. Nichts Wertvolles. Sie müssen es nicht annehmen, wenn Sie es nicht wollen. Er überreichte mir eine kleine silberne Gondel. Während eines Besuchs im nächsten Jahr trat Papst Johannes von seinem Schreibtisch zurück, stellte 2 Stühle dicht nebeneinander und begann. Ich möchte Ihnen erzählen, wie ich zum Papst gewählt wurde. Bekanntlich sind päpstliche Konklaven geheim, doch er erzählte mir von der Abstimmung, der Anzahl an Stimmen, die jeder Kandidat erhalten hatte und wer die Kandidaten waren. Ich sagte mir immer wieder, das ist hochinteressant, die Welt würde das wirklich gerne wissen. Doch dann sagte er abschließend, und nun lege ich Ihnen lebenslanges Schweigen auf, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Während einer Audienz hat er mich, seine Heimatstadt in Norditalien aufzusuchen und mich dort mit seinem Bruder und seinen Verwandten zu treffen. Er hatte nicht nur seine Familie davon in Kenntnis gesetzt, sondern die ganze Stadt hieß mich willkommen. Während derselben Audienz sprach er von den Heimsuchungen in der Kirche und bemerkte, Sie haben viel gelitten, was Ihnen einen hohen Platz im Himmel einbringen wird. Gibt es etwas, das ich für Sie tun kann? Ich antwortete ihm, dass ich mir nichts weiter wünschte, als nur den Willen Gottes zu tun. Er antwortete, das macht es sehr leicht für mich. In meinem Arbeitszimmer habe ich eine Fotografie, auf der Johannes der 23. und ich neben einem großen Globus abgebildet sind. Er war äußerst interessiert, als ich auf einige der Missionsländer deutete. Tatsächlich, sagte ich damals, Eure Heiligkeit ist der oberste Befehlshaber sämtlicher Missionare weltweit. Warum entwickelt man nicht eine Art päpstlicher Logistik für die Verteilung der Missionare, statt es jeder einzelnen Gemeinschaft zu überlassen, sich einen Bereich und die Anzahl der zu Sendenden auszusuchen? Warum kann Eure Heiligkeit nicht ein Heer von 2.000 oder 3.000 Missionaren aufstellen und sie in ein Gebiet senden, das für die Gnade am empfänglichsten ist? Er fragte, ob ich die Idee gegenüber Kardinal Agagianian von der Kongregation für die Verbreitung des Glaubens bereits erwähnt hätte. Als ich das bejahte, fuhr er fort, ich werde mit ihm darüber sprechen. Der gute Papst Johannes lebte leider nicht lange genug, um diese Idee umzusetzen. Bei einer anderen Gelegenheit sagte er schmunzelnd, ich bin ein Gefangener im Vatikan. Ich kann nicht tun, was ich will. Ich möchte Sie in meine Privatgemächer im nächsten Stockwerk mitnehmen. Schleichen wir uns durch diesen schmalen Gang. Als er die Tür öffnete, sah er einen päpstlichen Gardisten und sagte lachend, »Sehen Sie, ich habe es Ihnen gesagt, ich bin ein Gefangener im Vatikan.« Der Gardist begleitete uns zum Aufzug, der uns in die Privatgemächer des Heiligen Vaters brachte, wo er mir seinen Schreibtisch zeigte. Darauf lagen ein Foto und einige von ihm verfassten Bücher. Ich habe dieses Bild heute Morgen um 5 Uhr für Sie signiert und diese Bücher ebenfalls. Kommen Sie mit in die Kapelle. Ich war überrascht, wie einfach sie war. Als wir nach einem Gebet wieder herauskamen, sagte er nachdenklich, hier habe ich die Inspiration empfangen, das Zweite Vatikanische Konzil abzuhalten. Ich wusste genau, dass die Kardinäre sagen würden, wenn ich sie davon in Kenntnis setzte, aber sie sind zu alt, um ein Konzil abzuhalten, oder es gibt zu viele Konflikte in der Kirche. Deshalb habe ich meinen Sekretär, Monsignore Capovilla, angerufen und ihm gesagt, wir gehen hinaus in die Kirche St. Paul vor den Mauern und kündigen dort das Vatikanische Konzil an, dann kann uns niemand aufhalten. Als wir in sein Büro im Stockwerk darunter zurückkehrten, rief er einen Fotografen herein. Kommen Sie, wir wollen ein Bild von uns aufnehmen lassen. Das wird einige in der Kirche eifersüchtig machen, aber das wird Spaß machen. Wir hören einen weiteren eindrucksvollen Auszug aus der Autobiografie von Erzbischof Fulton John Sheen, einem der bedeutendsten geistlichen Stimmen des 20. Jahrhunderts. Mit seiner tiefen Spiritualität und seiner außergewöhnlichen Gabe der Kommunikation hat Erzbischof Fulton John Sheen weit über die Grenzen der Kirche hinausgewirkt. Heute gilt er weiterhin als auf dem Weg zur Heiligkeit und könnte der nächste in den USA geborene Heilige werden. Ein bewegendes Lebenszeugnis, das auch heute noch inspiriert und berührt. Viel Freude mit dem Teilabschnitt des Kapitels Papstaudienzen von Fulton John Sheen. Sein Nachfolger auf dem Stuhl Petri war der frühere Kardinal Bontini, Papst Paul VI., dem die Last aufgebürdet wurde, nach dem Tod von Papst Johannes dem 23. das Zweite Vatikanische Konzil vorzuführen. Der Herr gewährte mir weiterhin das Privileg, ihm fast in jedem Jahr seines Pontifikates meine Ehrbietung erweisen zu dürfen. Wie viele andere sprach auch Papst Paul VI., während einer Audienz das Thema Leiden an. Er zitierte aus dem Brief des Apostel Paulus an die Kolosser, Ich ergänze in meinem irdischen Leben, was an den Bedrängnissen Christi noch fehlt, an seinem Leib, der die Kirche ist. Und er fügte hinzu, das Himmelreich werde nur durch Anfechtungen gewonnen. Er nahm ein leeres Blatt Papier und schrieb darauf, ich möchte nicht ohne ein Kreuz gekreuzigt sein. Er warf es in den Papierkorb. Ich bat seine Heiligkeit, ob ich es wieder aus dem Papierkorb herausholen und aufbewahren dürfte. Ich habe es einrahmen lassen und es hängt über meinem Bett, damit ich mich immer an die Audienz erinnere. Bei der Audienz in einem anderen Jahr bemerkte ich, dass er zu Recht Paul genannt werde, weil er mit Christus gekreuzigt worden sei. Ja, bemerkte er, jede Nacht öffne ich ungefähr um Mitternacht die Post des Tages. Fast in jedem Brief ist ein Dorn enthalten. Wenn ich mich nachts auf meinen Kissen zur Ruhe lege, liege ich wirklich auf einer Dornenkrone. Und er fuhr fort, aber ich kann Ihnen nicht sagen, welche unaussprechliche Freude es bereitet, all das um der Kirche willen zu erleiden. Vor ein paar Tagen empfing ich einige Besucher aus Jugoslawien. Einer von ihnen war ein Priester, der 20 Jahre lang gefoltert worden war. Er war so überwältigt davon, frei zu sein und bei einer Audienz empfangen zu werden, dass er kein Wort hervorbrachte, aber ich konnte in seinem Gesicht die himmlische Freude darüber sehen, dass er vor dem Stellvertreter Christi stand, den er selbst unter der schlimmsten Folter nicht verleugnen würde. Ein andermal, als mir eine Audienz gewährt wurde, setzte ich mich in einen Vorraum ganz in der Nähe des Privatbüros des Heiligen Vaters. Während einer Wartezeit von ungefähr 15 Minuten habe ich einen kurzen Rückblick auf mein Leben genommen und mich dabei gefragt, habe ich der Kirche wirklich so gut gedient, wie ich es hätte tun sollen? Habe ich die vielen Talente genutzt, die der Herr mir gegeben hat? Habe ich Feuer auf die Erde geworfen, wie der Herr es den Bischöfen aufgetragen hat? Schließlich kam ich zu einer negativen Schlussfolgerung. Ich hatte wenig getan. Genau in dem Moment wurde die Tür geöffnet und ich wurde zu seiner Heiligkeit geleitet. Ich sagte, Eure Heiligkeit, ich habe gerade entdeckt, wie einfach das Gericht sein wird. Oh, antwortete er, erzählen Sie, das würde ich gerne erfahren. Als ich wartete, bei Ihnen vorgelassen zu werden, kam ich zu der Feststellung, dass ich die Kirche nicht so sehr geliebt habe, wie ich es hätte tun sollen. Nun, da ich vor eurer Heiligkeit stehe, sehe ich die Kirche in Person. Wenn ich ihnen meine Ehrerbietung erzeige, dann gilt sie dem Leib und dem unsichtbaren Haupt Christus. Nun erkenne ich, wie sehr ich die Kirche liebe, in eurer Heiligkeit, ihrem sichtbaren Ausdruck. Er sagte, ja, so einfach wird das Gericht sein für jene, die versuchen, dem Herrn zu dienen. Liebe Hörfamilie, Sie hörten einen Auszug aus der Autobiografie Unerschütterlich im Glauben von Erzbischof Fulton John Sheen. Gedanken zum Thema Papstaudienzen im ersten Teil. Gesprochen mit der Hoffnung, dass Sie in Ihnen ein hörendes Herz finden durften. Fulton John Sheen ein Prophet seiner Zeit, der im Gewand eines Fernsehstars mehr als nur Unterhaltung bot. Geistliche Tiefe, intellektuelle Klarheit und eine unerschrockene Liebe zur Wahrheit. Am 8. Mai, 130 Jahre nach der Geburt von Fulton John Sheen, beginnt mit Papst Leo XIV. Ein neues Kapitel. Auch er stammt aus Illinois, auch er ist ein missionarischer Kommunikator seiner Zeit. Beide stehen sinnbildlich dafür, wie der Glaube Räume schaffen kann. Im Wohnzimmer wie im digitalen Netz, in der Liturgie wie im Dialog mit der Welt. Liebe Hörfamilie, danke für Ihr Dabeisein, für Ihre Gebete und auch Ihr Opfer. Lassen Sie sich auch weiterhin von mutigen Stimmen des Glaubens inspirieren. Und so verabschiede ich mich bei Ihnen allen. Am Mikrofon ist Andrea Marti gsi. Pürzi Gott! Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.